Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Strukturwandel in Gelsenkirchen, kämpfen für den erneuten Aufstieg. Ein Feature von Marius Elfering.
Was in den ersten zwei Teilen der Feature-Serie Aufstieg, Abstieg, Aufbruch geschah?
Es gibt halt Krisen wie Strukturkrisen, wenn man sie so bezeichnen will, in denen Gelsenkirchen sich befindet, die irgendwie zur Normalität werden.
Wer nicht 14 Tage hier gesessen hat und den Unterschied tatsächlich realisiert hat, der hat auch keine Vorstellung davon, wie unterschiedlich die fiskalischen Rahmenbedingungen sind.
Ich glaube einfach, es fehlt vielleicht eine Vision für das Ruhrgebiet, wo es denn mal hingehen soll, jetzt abseits von der alten Industriekultur, die hier ist.
Selbst wenn Sie hart an irgendeiner Stelle sparen würden, würde Ihnen das kaum die Möglichkeit eröffnen, Ihre eigene Stadt wieder in eine vernünftige Prosperität zu bekommen.
Und wenn man das, ich sag das mal, ein bisschen mit bösen Worten, die mir mal aus Berlin vor ganz vielen Jahren zugespielt worden sind, umschreibt, dann sind wir nicht systemrelevant. Und dem würde ich ganz gerne die These dagegen setzen, sehr wohl sind wir systemrelevant.
Im Moment der Niederlage, dem Moment, an dem man ganz unten angelangt ist, kann es sein, dass neben all der Frustration, der Plan- und Hilflosigkeit etwas anderes entsteht. Der unbedingte Wille, es wieder nach oben zu schaffen. Vor einem guten Jahr habe ich Politikerinnen, Unternehmer, Einwohner und Einwohnerinnen Gelsenkirchens zum ersten Mal geschrieben oder angerufen und sie gefragt, ob sie sich begleiten lassen würden. Ob sie darüber sprechen wollen, wie das ist, in Gelsenkirchen zu leben und für eine bessere Zukunft der Stadt zu kämpfen. Der Stadt, die als die ärmste in Deutschland gilt. Immer wieder ging es in den Folgemonaten um die großen Probleme, die Armut, die Arbeitslosigkeit, die Stigmatisierung der Menschen und ihrer Stadt. Und doch richtete sich bei den meisten hier der Blick auch immer nach vorne, sodass sich letztlich neben all der Frustration die Frage in den Mittelpunkt drängte, wie kann eine bessere Zukunft für Gelsenkirchen aussehen?
Fußball Deutschland schaut nach Gelsenkirchen und hält den Atem an. Wann gab es das zuletzt? 60.000 sind hier. Die berüchtigte Nordkurve, picke, packe voll. Und das obligatorische Feuerwerk, die Pyroshow, die sich die Ultras ja dann selten verkneifen können, wird jetzt noch abgebrannt. Das Ganze im friedlichen, aber im mega hitzigen Rahmen. Beide Mannschaften schwören sich ein auf diesen Showdown, der am Ende darüber entscheiden wird, ob Schalke aufsteigen kann, direkt zurückkehrt in die erste Bundesliga oder ob St. Pauli einen Spieltag vor dem Ende der Saison es noch mal hinbekommt, richtig dicht reinzugehen in den Aufstiegskampf um die Plätze in die Belle Etage des deutschen Fußballs.
Sehr geehrte Regionaldirektorin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Lenkungskreis Berghose sind eigentlich die Alter.
Im April 2022 steht Karin Welge, die Oberbürgermeisterin Gelsenkirchens, in einer großen Halle und spricht in ein Mikrofon. An der Decke über ihr hängen hunderte geflochtene Drahtkörbe. In den Kaunkörben bewahrten die Bergmänner, die hier in der Zeche Westerholt bis 2008 arbeiteten, ihre Alltagskleidung auf. Nun, gut 14 Jahre später, stehen hier Männer und Frauen in Geschäftskleidung vor Karin Welge, als diese einige Grußworte an den sogenannten Lenkungskreis zur Bergbauflächenvereinbarung richtet. Es folgen 2 Stunden Vorträge unterschiedlichster Vertreter und Vertreterinnen aus verschiedenen Städten, die Projekte vorstellen, die gerade in ihren Kommunen realisiert werden. Beispielhafte Wirtschaftsflächenentwicklung nennen sie das. Auch das Gelände, auf dem der Termin an diesem Tag stattfindet, ist solch ein Vorhaben. Auf der Projektseite der neuen Zeche Westerholt spricht man von dem Ziel, den Zechenstandort als Motor für die Region vielfältig und multifunktional in den Bereichen Arbeit, Bildung, Energie und Wohnen zu qualifizieren. Kurzum, hier wird abgerissen, gebaut, verändert.
Ich bin von Anfang an in dem Prozess zumindest am Rande dabei gewesen, nachher etwas intensiver als Kämmerin, als es um die Verträge ging. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch ich bin manchmal in der Situation, so ein bisschen Schnappatmung zu kriegen, zu sagen, geht das nicht schneller, warum dauert das so lange, verlieren wir nicht auf der Strecke die Leute.
Wenn es um die zukünftige Entwicklung Gelsenkirchens geht, lohnt sich ein Blick auf dieses Projekt. Neben Wohnungen und Unternehmensstandorten sollen auf dem Gelände der Zeche Westerholt auch Kunst- und Industriekultur ihren Platz finden. Der Charme des alten Zechengeländes, eine bessere Anbindung durch eine neue Haltestelle für S-Bahnen, vieles klingt nach Visionen, nach Zukunft. Da die Zeche Westerholt genau auf der Stadtgrenze zwischen Herten und Gelsenkirchen liegt, realisieren die beiden Städte das Projekt gemeinsam.
Und ja, es ist richtig, dass wir Pionier sind, weil wir natürlich von diesem Strukturwandel so maßgeblich betroffen sind, dass er bei uns quasi alle Stadtteile in relativer Gleichwertigkeit irgendwo betrifft. Und weil wir wirklich auch gezeigt haben, dass Industriebrachen keine Industriebrachen bleiben müssen.
2011 befasste sich das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mit der Frage, ob und inwieweit große Leuchtturmprojekte wie die Planung neuer Stadtquartiere die langfristige Entwicklung dieser Städte beeinflussen können. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung standen unterschiedliche Fallbeispiele wie der Dresdner Neumarkt oder die Hamburger HafenCity. Die Erkenntnis, damit solche Großprojekte den Städten einen positiven Schub geben können, müssen mehrere Grundelemente vorhanden sein. Das Projekt muss eine authentische Erzählung vermitteln. Es soll in eine Geschichte gegossen werden, die im Bestfall auf den eigenen Traditionen und der Historie der Stadt aufbaut. Außerdem kommt es auf den Nutzungsmix an. Neue oder neu gestaltete Quartiere sollten Platz für Wohnungen, kulturelle Einrichtungen, Büros und Gastronomie bieten. Und zuletzt funktionale und gestalterische Leuchttürme. Die Menschen identifizieren sich mit einem Erkennungsmerkmal ihres Quartiers. Außerdem kann das zusätzlich Strahlkraft nach außen entwickeln. Ein Beispiel dafür die Elbphilharmonie in Hamburg. Doch Projekte wie die Zeche Westerholt, die in eine ähnliche Richtung gehen und sich mit Quartiersentwicklung beschäftigen, werden Gelsenkirchen nicht allein aus der Krise bringen. Es braucht mehr, zukunftsweisende Projekte, wo es nur geht. Und tatsächlich gibt es in Gelsenkirchen einige Ideen. So setzt man beispielsweise als einer der wirtschaftlichen Schwerpunkte auf das Potenzial von Wasserstoff. Das Ziel hierbei ist es, den Stadthafen so umzubauen, dass das gesamte Gebiet mit Hilfe von Wasserstoff klimaneutral wird. Doch als Vorreiter in dem Bereich wahrgenommen zu werden, ist schwierig. Einige Kilometer entfernt, in Duisburg, ist man schon deutlich weiter. In der Presse ist zum Teil schon von der neuen Wasserstoffhauptstadt die Rede. Solche begrifflichen Reduzierungen will Karin Welger aber ohnehin vermeiden.
Meine Vision ist, ja, Wasserstoff wird ein Teil der arbeitsmarktpolitischen Arbeitsplatzsicherung sein, der energiewirtschaftlichen Zukunft dieser Stadt sein. Ich halte aber einen Titel Wasserstoff Stadt Gelsenkirchen für deutlich zu verkürzt.
Dass Karin Welge solch ein Label scheut, ist kein Zufall, sondern hat mit einem besonderen Zeitraum in der jüngeren Stadtgeschichte zu tun.
Oh, schön nach hinten gelegt in die Mitte, Irvine. Pauli immer noch im Ballbesitz. Tor! Tor für den FC St. Pauli! Igor Matanovic macht den Partystopper auf Schalke!
Rund um die Jahrtausendwende tat sich in Gelsenkirchen plötzlich ein Weg raus aus der Krise auf. In der Stadt hatten sich nach und nach Unternehmen aus der Solarindustrie niedergelassen. Es schien, als könne Gelsenkirchen eine Vorreiterstadt im Bereich der Solarzellenproduktion werden. Plötzlich gab man sich den Beinamen Solarstadt Gelsenkirchen. Der gelingende Strukturwandel erschien zum Greifen nah. Hans-Peter Schmitz-Borchert ist ein großgewachsener Mann, der für deutliche Worte immer gerne zu haben ist. Graue Haare, Lederjacke. Er war viele Jahre lang der Geschäftsführer des Wissenschaftsparks in Gelsenkirchen. Und genau auf diesen Wissenschaftspark blickten damals alle, die sich mit der Solarstadt Gelsenkirchen beschäftigten. Hier führten alle Stränge zusammen. Hier bastelte man gemeinsam mit den Unternehmen, der Politik und der Stadtgesellschaft am neuen Image und an der wirtschaftlichen Zukunft.
Solar Valley im Ruhrgebiet. Ne? Wir haben Ende der 90er Jahre hier die Energie für einen kleinen Preis aus erneuerbaren Energien. So hat man also mindestens nochmal wiederholt den Entwicklungsstrang Industrie mit einem massiven ökonomischen Interesse. Man kann auch sagen Not. Wir haben das Interesse der Stadt, sozusagen neuen Impuls vor dem Hintergrund der zusammenbrechenden Schwerindustrie, Textilindustrie etc. zu entwickeln. Wir haben gleichzeitig ein Interesse des Landes, auch ihre Städte zu unterstützen, ne? Wiederum vor dem Hintergrund der zusammenbrechenden Schwerindustrie. Und die anderen, die da drumherum sind, die spielen auf dieses Ziel zu. Und so stand eben 1994 der Wissenschaftspark für Photovoltaik.
Ähnliche Ansätze gab es damals in unterschiedlichen Städten Deutschlands, beispielsweise in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Auch dort setzt man um die Jahrtausendwende auf die groß angelegte Produktion von Solarzellen und ist überzeugt von den wirtschaftlichen Chancen für die Stadt. In Gelsenkirchen beginnt man damals, in Superlativen zu denken. Die Solaranlage auf dem Dach des Wissenschaftsparks war einst die größte ihrer Art weltweit. Und wie groß zumindest die politische Euphorie in der Stadt war, das kann man auch heute noch auf der Website der Stadt Gelsenkirchen sehen. Dort findet sich ein Artikel aus dem Jahr 2008 mit dem Titel »Die Solarstadt Gelsenkirchen wächst«. Darin wendet sich der ehemalige Bürgermeister Frank Baranowski an die Bürgerinnen und Bürger. Es sind Sätze wie »Eine sonnige Nachricht folgt der nächsten« oder auch »Ich habe das deutliche Gefühl, es wird was mit der Solarstadt Gelsenkirchen«, die zeigen, wie optimistisch man damals in der Stadt war. Doch die Hoffnungen, sie erfüllen sich nicht. Die erhofften 10.000 neuen Arbeitsplätze für Gelsenkirchen durch das Projekt Solarstadt werden nie erreicht. Die massiven Kürzungen bei der Solarförderung lassen damals die Euphorie schwinden. Die schlechter werdende Stimmung und der Preisverfall für die Produktion von Solarmodulen durch die Konkurrenz in Asien führen dazu, dass die in der Stadt ansässigen Solarunternehmen nach und nach Insolvenz anmelden. Der Traum von der Solarstadt Gelsenkirchen war Geschichte. Der Beiname verschwand wieder. Und dennoch glaubt Hans-Peter Schmitz-Borchert nicht, dass alles umsonst war.
Es hat funktioniert auf eine Weise, weil wir den Leuten Mut gemacht haben. Wir haben es geschafft, dass von Gelsenkirchen in einem anderen Ton gesprochen wurde. Es wurde nicht mehr über Schalke nur geredet, sondern es wurde über Wissenschaftspark gesprochen und über Stadtentwicklung und Ansätze, die hier nachgerade auch realisiert wurden. Also insofern ist das ein Erfolg.
Doch wie kann die Wende heute, 2022, gelingen?
Über Martin Freisel geht's wieder nach vorne. Haha, denkste, wenn da nicht der Irvine wäre, der ist dazwischen. Und wieder ist es Matanovic. Dreht sich um Kaminski rum. Matanovic, Tor! Tor für St. Pauli!
Einige Monate vor dem letzten Treffen mit Karin Welge sprach ich mit Matteo Große-Kampmann, einem Unternehmer, der sich bewusst dafür entschieden hat, mit seinem Start-up im Bereich der IT-Sicherheit in Gelsenkirchen zu bleiben. Auch er fragte sich, wie kann Gelsenkirchen interessanter für die Neuansiedlung von Unternehmen werden?
Dieses ewige nach hinten schauen und wir waren ja mal wer, das ist so ein bisschen der falsche Weg. Man muss halt schauen, okay, wie können wir jetzt wieder nach vorne kommen? Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung hier. Es gibt da viele, die da eben dran arbeiten, dass es so ist. Jetzt arbeiten wir auch selber in einer Branche, die zumindest tendenziell eher zukunftsgerichtet ist. Ich glaube, das ist eben der Weg, dass man sagt, okay, wir müssen nach vorne schauen, wir müssen hier irgendwie was tun. Und das muss dann eben auch entsprechend gefördert werden.
Es gehe darum, einen Ausgleich unterschiedlichster Branchen und Unternehmen zu finden. Zwischen solchen Ansiedlungen, die vielleicht nicht viele Arbeitsplätze schaffen, aber mit Zukunft, Innovation und Fortschritt verbunden werden. Und Unternehmen, die Arbeitsplätze in großem Stil schaffen, in einer Stadt, in der die Arbeitslosenquote im April 2022 bei 11,4% liegt.
Wir brauchen natürlich gut ausgebildete Fachkräfte, aber wir müssen ja auch schauen, dass wir auch Arbeitsplätze schaffen für nicht akademisch Ausgebildete.
Einer Studie zufolge, die im Auftrag der KfW-Bank angefertigt wurde, lassen sich die Standortfaktoren, die Städte in Zukunft für die Ansiedlung von Unternehmen attraktiv machen, in 5 Leitlinien zusammenfassen. Neben der Aufgabe, genügend Wirtschaftsflächen und eine gute Verkehrsanbindung zu schaffen, müssen die Städte noch weitere Faktoren berücksichtigen, um für Unternehmen interessant zu sein. Der Wohnraum muss bezahlbar und bedarfsgerecht sein. In den meisten Städten fehlt es insbesondere an 2 bis 3 Zimmerwohnungen. Soziale Infrastrukturen wie Hausarztpraxen, Schulen und Kindergärten sollen in den Stadtquartieren möglichst attraktiv sein. Und zuletzt, eine Stadt, die für kulturelle Vielfalt und Weltoffenheit steht, ist für die Ansiedlung möglicher Arbeitskräfte attraktiver. Es geht hierbei um eines: ein verbessertes Image.
Beide Teams zurück und Schalke im Angriff. Und die Flanke kommt und in der Mitte fällt Terodde und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter, Marco Fritz zögert nicht und zeigt sofort auf den Punkt. Und jetzt ist der Ball freigegeben. Terodde läuft an, mit rechts, verzögert kurz, Tor! Tor für Schalke!
Ich möchte genauso schön sein wie Herr Müller. Komm.
Karin Welge und die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Lenkungskreises Bergbau laufen eine lange gerade Straße auf dem Außengelände der neuen Zeche Westerholt entlang. Der Fototermin wartet. Bauhelme auf dem Kopf, Lächeln, ein Bild, das im besten Fall nach Zukunft und Perspektive aussieht. Karin Welge vermeidet es, sich auf einen Wirtschaftsfaktor, auf ein einzelnes Projekt festzulegen, das die Zukunft der Stadt entscheidend verändern könnte. Sei es der Bau eines neuen Bildungscampus, die neue Zeche Westerholt oder die Wasserstoffwirtschaft. Leuchtturmprojekte seien wichtig, meint sie. Doch das alleine reiche nicht.
Ich finde, es kann ein Leuchtturm für Gelsenkirchen sein, dass Gelsenkirchen in 10 Jahren gut läuft, zufriedene Bürger hat, für seine Kinder und Jugendlichen gute Arbeitsplätze anbieten kann, ihnen die bestmögliche Bildung gibt und die Leute gute Laune haben. Dass das nicht im Sinne von, wir sind jetzt Wasserstoffstadt, wir sind Solarstadt, wir sind die Stadt der 1000 Feuer ist, das mag möglicherweise keiner im Kalkül haben. Aber es geht mir ja auch nicht darum, Karin-Welge-Stadt organisieren zu wollen oder in einem Geschichtsbuch mit einem Wasserstoff oder einem anderen Stoff in Verbindung gebracht zu werden, sondern es geht mir am Ende des Tages darum, diese Stadt voranzubringen. Und meine These ist, ein Stoff alleine wird es nicht sein, aus dem die Träume der Stadt morgen sind.
Karin Welge redet gerne von Stabilisierung der Demokratie, von Gelsenkirchen als Schmelztiegel der verschiedenen Nationen, dass man Pionier sein könne auf unterschiedlichsten Ebenen. Doch sind nicht auch das Etiketten und Beinamen, die sie der Stadt gibt? Aber vielleicht braucht es diese ja gerade auch, um im öffentlichen Bewusstsein anders wahrgenommen zu werden.
Das ist Karlsruhe zum Beispiel. Geben Sie mir mal, ich versuche ja einfach mal in gleiche Größenordnung zu kommen. Ich verstehe den, also ich meine, dass Sie getriggert werden von vielen Leuten draußen, ist mir schon klar. Und dass Sie mich natürlich auch ein bisschen provozieren müssen, verstehe ich ja auch ganz gut. Aber geben Sie mir doch mal Bild, was ist zum Beispiel Karlsruhe?
Es stimmt. Viele Städte werden nicht mit einem bestimmten Label, einem Slogan, einem Etikett in Verbindung gebracht und fahren gut damit. Was allerdings auch stimmt, Gelsenkirchen wird mit einem Attribut verbunden. Immer dann, wenn wieder eine neue Studie zum Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland in den Medien auftaucht, heißt es: Gelsenkirchen, die ärmste Stadt Deutschlands. Dieses Label rückt immer wieder in den Mittelpunkt. Im April 2022 hat die Hans-Böckler-Stiftung abermals eine Einkommensstudie veröffentlicht. Gelsenkirchen lag beim verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen dieses Mal mit 17.015 Euro wieder auf dem letzten Platz. Wieder erschienen Berichte, wieder kamen Reporter und Reporterinnen.
Die Frage lautet, nervt mich das? Ich will versuchen, doppelt zu antworten. Ja und nein. Ja, es nervt mich deswegen, weil es meine Menschen traurig macht, weil es genau diesen Enttäuschungsmodus produziert und nicht den Motivationsmodus. Das macht mich traurig. Nein, es macht mich auf der anderen Seite nicht traurig, weil es natürlich ein Teil der objektiven Realität ist. Und es müsste eigentlich dazu führen, dass übergeordnete Strukturen sagen, ups, die Divergenz zwischen Heilbronn und Gelsenkirchen ist eine so immense, dass man von Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in einem modernen Deutschland 2022 nicht mehr sprechen können.
Es ist die Frage danach, ob überhaupt ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran besteht, dass es nicht immer wieder heißt, die armen Städte werden ärmer, die reichen Städte werden reicher.
Und das ist die Frage, was ist ein gesundes Deutschland von morgen? Und deswegen bin ich gar nicht jemand, der sagt, ich ziehe jetzt hier so meine Kreise um Gelsenkirchen, sondern ich sage, verpennen wir in Deutschland nicht. Zukunftschancen. Wenn hier 20.000 junge Menschen sich nicht entwickeln können und es im Grunde genommen in anderen Städten 100.000 Menschen scheißegal ist. Das ist doch etwas, was im höchsten Maße eine demokratische Frage ist. Was brauchen wir denn für ein stabiles Deutschland?
Ganz im Westen Gelsenkirchens hängt, wie in so vielen Gärten der Stadt, eine Flagge des FC Schalke 04. Zwei Hunde liegen mal in ihrem Körbchen, mal auf dem Rasen. Und an einem Tisch sitzt Thomas Wesselborg, kurz Tommy, und durchtrennt ein Stück Erdbeerrolle mit einer Gabel. Ein Überbleibsel vom Geburtstag seines Neffen. Er schiebt mir einen Teller rüber mit der einen Hälfte und setzt sich dann vor seinen mit der anderen. Seitdem er seine Kneipe, die Destille, die er hier in der Stadt 36 Jahre lang führte, verkauft hat, bleibt ihm mehr Zeit für sich. Er genießt diese Monate. Vor ihm auf dem Tisch liegen alte Zeitungsberichte. Sie zeigen das Gelsenkirchen seiner Kindheit, die rauchenden Schlote, eine Stadt in ihrer Hochzeit. Tommy blickt durch den Garten auf das Haus, in dem er lebt und in dem er aufgewachsen ist. Auch ihn beschäftigt die Zukunft seiner Stadt immer wieder. Wenn er darüber nachdenkt, wie genau eine solche gute Zukunft aussehen soll, dann projiziert er diese Frage zunächst auf sein eigenes Leben in Gelsenkirchen. Er gerät dann in Schwärmen darüber, was diese Stadt für ihn jetzt schon zu einem lebenswerten Ort macht.
Gelsenkirchen macht die Menschen aus und die Treffen und die freundschaftliche Verbundenheit und der Zusammenhalt, das ist einfach das, was es mir das Gefühl der Heimat gibt auch, ne? Und wo ich eben weiß, ich kann hier immer wieder ankommen. Ich fühle mich einfach sicher hier auch.
Die Verbundenheit, all die Gefühle, die seine Heimat in ihm auslösen, sie sind es, die er sich für andere wünscht, wenn er über die Zukunft spricht.
Da würde ich mir halt wünschen, dass auch in 10 Jahren die Kinder von heute auch sagen, ich fühle mich hier auch zu Hause.
Es klingt einfach. Die Menschen sollen sich hier wohlfühlen, sich mit ihrer Stadt identifizieren. Und doch umfasst dieser einfache Wunsch all die komplexen Elemente, die Stadtplanung auszeichnen. Letztlich geht es um Lebensqualität.
Und das ist entscheidend, dass die Leute hier die Möglichkeit haben, eben in 10, 20 Jahren eben die Sachen zu finden, die sie gerne machen wollen und die eine Perspektive finden und die wirklich die Möglichkeit hätten, dann eben hier sich zu verwirklichen auch. Das wäre ganz schön.
Tommy wünscht sich, wie viele andere Menschen, die ich in der Stadt treffe, einen besseren Austausch zwischen Kommunalpolitik, Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bürgern. Eine klare und ehrliche Kommunikation zu Erfolgen und Rückschlägen. Manchmal vermisst er diese. Auch von der Stadtspitze. Und er macht etwas, das bei den Niederlagen der vergangenen Jahre nahe liegt. Er zieht Vergleiche zu anderen Städten. Das Fußballmuseum ging nach Dortmund. Gelsenkirchen als Solarstadt, erst große Hoffnungen und dann doch kein Erfolg. Wasserstoff, da sei Duisburg vorne. Die Stadt, die Menschen, sie würden es versuchen, meint Tommy. Immer und immer wieder. Aus ihm spricht die Sehnsucht.
Irgendwann darf es auch mal gerne positiv enden.
Dann die Diagonalflanke auf Chulinov, der verlängert in die Mitte. Da ist Terodde! Tor! 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 Tor für Schalke! 7 Terodde! Macht das 2:2 für Königsblau.
Gelsenkirchen. Eine Stadt in der Dauerkrise ist zu vielschichtig, um hier den einen Weg zurück nach oben zu skizzieren. Die Dynamik einer Stadt, der Weg in eine bessere Zukunft, diese Dinge sind nicht auf eine einfache Formel zu bringen. In Gelsenkirchen treffen, wie in jeder anderen Stadt, Probleme auf Chancen, Niederlagen auf Siege, Desillusionierung auf Hoffnung und Träume. Doch eines kann man machen: Zuhören. Verstehen wollen, was die Menschen, die sich mit der Zukunft krisengeschüttelter Städte befassen oder selbst von diesen Krisen betroffen sind, beschäftigt. Und anerkennen, dass es in Deutschland Städte gibt, die den Anschluss verlieren und die Aufmerksamkeit brauchen.
Für junge Leute gibt es in dieser Stadt gar nichts. Wirklich null. Also es gibt keinen Ort, wo sie tanzen können, wo sie ausgehen können. Und wir haben diese Riesenhallen, die echt so eine Atmosphäre haben. Ja, warum macht man nichts?
Gute Konkurrenz belebt das Geschäft und ich lade jeden ein, jeden Tag mit mir auch in den kritischen Diskurs zu gehen, um jede Idee für Gelsenkirchen.
Ich kenne ja sehr viele Jugendliche auch in meinem Alter oder mit denen ich befreundet bin, denen es halt auch scheiße geht, aus mehr als einem Grund. Ob es jetzt Drogen sind oder familiäre Gründe oder irgendwas mit den Ämtern.
Es sind bestimmt hunderte Jugendliche in Gelsenkirchen, die total viel auf dem Kasten haben. Weil Gelsenkirchen ist ja eine Riesenstadt, wie viele tausend Einwohner haben wir?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man eine Idee entwickelt, ja, und dann fragt, was kostet es, was braucht die Stadt Gelsenkirchen, ja, damit sie diese Idee mit einer Zukunftsperspektive realisieren kann.
Da sind natürlich viele Sachen, die Gelsenkirchen eigentlich wirklich sehr, sehr lebenswert machen und auch für die Zukunft.
Ich glaube, Gelsenkirchen ist eine maximal unterschätzte Stadt. Man lebt hier gut.
Und Schalke mit der Gegenzugmöglichkeit. Marius Bülter über halb rechts. In der Mitte ist Salazar ganz frei. Salazar, Tor! Tor!
Schalke 04 ist zurück in der ersten Bundesliga. Schalke ist aufgestiegen. Und der Rest ist eine blau-weiße Party. Und die ersten Zuschauer laufen auf den Platz. Und der FC Schalke 04 schafft es nach diesem schweren Jahr in der zweiten Liga zurückzukommen. Zurück in die erste Liga. Da, wo sie nach dem Selbstverständnis dieses Vereins ja eigentlich hingehören.
Schalke steigt auf. Vor der Arena beginnt ein Mann auf einem Dudelsack zu spielen. Eine Menschenmenge beginnt sich vor einem der Eingänge zum Stadion zu versammeln, in der sich gerade die Spieler von den Zuschauern feiern lassen. Während einige hundert Fans versuchen, von außen in die Arena zu gelangen und schließlich auch von den Ordnern reingelassen werden, macht sich Tommy auf den Weg nach draußen. Wir haben uns für den Fall des Aufstiegs verabredet. Als er mich sieht, macht er kurzen Prozess. Ein Bier in der einen Hand, die andere Faust nach oben gereckt, läuft er auf mich zu und fällt mir in die Arme.
Hast du deine Maschine schon an oder was?
Ja.
Oder?
Oh,
jetzt werde ich auch mal körperlich. Weißt du, Fußball ist Körper.
Ja, ne?
Fußball ist Körpereinsatz.
Wie war's?
Tommy blickt in die Menge, die an ihm vorbeizieht, die den Verein und sich selbst feiert.
Wir sind eigentlich wieder wer, obwohl wir sowieso vorher schon auch jemand waren. Aber das Selbstbewusstsein, dass du dazu kriegst, ist einfach grandios.
Ja.
Und so viel spielt sich im Kopf ab einfach. Und so viel kann man bewegen und so viel kann man machen. Und das war heute einfach nur traumhaft. Ich bekomme die Tränen, ehrlich gesagt. Das ist einfach nur emotional.
Es war eine gute Saison für die Schalker Fans. Und jetzt wird es Zeit, wieder zurückzukehren in die erste Liga. Und Tommy ist sich sicher, dort gehört nicht nur der Fußballclub hin, sondern seine Stadt als Ganzes.
Guck mal da vorne, Schalke 04, guck mal einfach dich um, was die Leute empfinden, was die Leute also emotional hinrennen hier und das alles wirklich kämpfen. Und
ja.
Jeder hat seine eigene Geschichte hier. Also.
Krass.
Krass, wirklich krass.
Jeder hat seine eigene Geschichte. Ein Jahr Gelsenkirchen. Ein Jahr Abstieg und Aufstieg in einer Stadt der Extreme. Gelsenkirchen, die ärmste Stadt Deutschlands. Irgendwann wollen sie dieses Label hier hinter sich lassen. Es wird ein langer Weg und alleine wird ihn Gelsenkirchen vermutlich nicht schaffen. Der Bund, die Länder, andere Städte. Sie alle müssen Städten wie Duisburg, Herne, Halle, Bremen oder eben Gelsenkirchen im Blick haben. Damit es für die einen nicht immer weiter nach oben geht, während die anderen zurückbleiben. Ob die Wende klappt, das wird die Zeit zeigen. Doch an diesem Abend, als die Menschen feiernd und grölend durch ihre Stadt torkeln, da liegt er ein wenig in der Luft. Der Aufbruch.
Das war das Feature von Marius Elfering über den Strukturwandel in Gelsenkirchen, Kämpfen für den erneuten Aufstieg. Es sprach Marius Elfering, Technik Hermann Leppich, Regie Frank Merfort, Redaktion Carsten Burtke.